Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zum Winzertalk. Ich freue mich, mich mal wieder zurückzumelden bei euch. Es ist Juni, es ist Sommer, in Deutschland regnet's. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich fahre mal wieder nach Südtirol. 300 Sonnentage im Jahr. Dementsprechend habe ich mich darauf verlassen, dass wir hier unten Top-Wetter haben. Im Eisacktal dieses Mal. Ich weiß nicht, ob du schon mal im Eisacktal warst in Südtirol, aber du musst da gar nicht so weit fahren, weil es nämlich ziemlich nördlich noch gelegen ist, wo wirklich noch dieser alpine Einfluss sehr, sehr stark spürbar ist. Und die letzten Jahre, ich bin jedes Jahr in Südtirol, ein bis zweimal mindestens, war ich immer sehr, sehr oft in den wärmeren Gebieten, also unten am Kalterer See, sehr, sehr gerne. Ich war auch gerne im Bozen, habe Lakrein getrunken. Fernatsch, rauf und runter, Top Chardonnays, alles was du in Südtirol finden kannst und das ist ziemlich, ziemlich viel. Wo ich allerdings noch ein bisschen eine Lücke habe und auch noch nicht so viele Gespräche hatte, vor allem auch noch nicht auf dem Podcast, das ist tatsächlich das Eisacktal. Und ich habe den Entschluss gefasst, wirklich mal in die Tiefe zu gehen, in diesem Bereich Südtirols, alles darüber herauszufinden, was das Klima betrifft, die Geografie, die Weinlagen, was für Rebsorten werden da gemacht, was zeichnet die Stilistik dieser Weine dort aus, wie schaut es mit dem Tourismus aus, was bedeutet es, das Ganze aus der Sicht einer Genossenschaft, Kellerei zu betrachten, was bedeutet es aus Sicht eines Hoteliers, eines Winzers, der hier leidenschaftlich Weine macht. Und deshalb habe ich mir hier zwei sehr, sehr geschätzte, hoch angesehene Gäste eingeladen. Wir haben auf der einen Seite die Manuela von der Kellerei Eisacktal, Weinakademikerin. Und auf meiner rechten Seite haben wir den Michael vom Spitaler Hof hier in Klausen. Da ist es Luftlinie entfernt, vielleicht 400 Meter, also wirklich auch Nachbarn. Und ziehen hier quasi am gleichen Strang, wenn es darum geht, Eisacktal groß zu machen, die Weine hier zu repräsentieren. Nicht nur aus der Sicht eines Winzers oder einer Genossenschaft, sondern auch im Tourismusbereich haben wir hier Top-Ansprechpartner. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Let's go! Herzlich willkommen zum Winzertalk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstehen.de. Schön, dass wir da sitzen. Ich würde euch einfach mal bitten, euch kurz vorzustellen, sodass die Zuhörer eine Chance haben, euch kennenzulernen. Wir starten mit dir, liebe Manuela.
Ja, vielen Dank, Daniel, dass du hier bei uns in der Kellerei bist. Mein Name ist Manuela Secco, ich bin 42 Jahre alt und bin hier fürs Marketing zuständig. Mein Werdegang war ein bisschen auf Umwegen wieder Richtung Wein. Ich bin eigentlich zu Hause, haben wir selber einen kleinen Weinberg hier in der Nähe, also auf 10 Kilometer. Das heißt, kleiner bin ich immer im Weinberg habe ich gespielt und von dem her kenne ich die Weinberge wirklich von klein auf. Hat mir auch immer viel Spaß gemacht zu helfen. Natürlich war es dann schon, wenn die Freunde im Schwimmbad waren und ich da zu Hause helfen musste, dann war es momentan ein bisschen ungünstig für mich. Aber nein, also auf jeden Fall kann ich jetzt das alles wertschätzen, da ich eben jetzt wirklich in der Branche tätig bin. Auf Unwegen. Ich habe Wirtschaft studiert in Innsbruck, internationale Wirtschaft. Mich haben Sprachen auch immer sehr viel interessiert und von dem her war ich auch immer sehr Richtung Tourismus, hat mich auch immer sehr interessiert. Ich habe dann eben über die Sommeliervereine, über die Sommelierausbildung bin ich dann eben beruflich auch Richtung Wein wieder gegangen und habe eben vor 2 Jahren dann die Ausbildung zum Weinakademiker abgeschlossen. Muss sagen, das war sehr, sehr interessant. Ich habe sehr tolle Leute kennengelernt und das auch sehr wertschätzen gelernt, also diese Community.
Wie wird man Weinakademiker?
Ja, indem man die Ausbildung in Rust zum Beispiel absolviert. Man kann zum Beispiel mit dem zweiten Level Sommelier anfangen, beziehungsweise das Aufbauseminar in Südtirol absolvieren und danach eben sich anmelden in der Weinakademie. Man kann aber auch das internationale Modul absolvieren auf Englisch. Ich habe es jetzt auf Deutsch gemacht und da muss man sehr, sehr viel lernen. Genau, und ich muss dazu sagen, ich bin sehr, sehr dankbar meiner Familie, also meinem Mann gegenüber, weil wir haben zwei kleine Kinder, von dem her war es natürlich eine Herausforderung zwischen Arbeit, Beruf und Familie, das Ganze in relativ kurzer Zeit zu machen. Aber wie gesagt, das hat mich total wieder zurück auf die Bühne sozusagen gebracht, beziehungsweise für mich war es einfach eine tolle Chance, die Weine der Welt kennenzulernen. Es ging auch um Spirituosen, also es ist sehr, sehr umfangreich. Es ging um Weinbau und Kellertechnik, also ich muss auch sagen, Weinbau habe ich sehr, sehr viel dazugelernt, wobei ich praktisch ja auch schon vieles kannte, aber wie gesagt, das war für mich ganz, ganz ja, sehr hilfreich und wie gesagt, vor allem ganz tolle Leute kennenzulernen von überall auf der, also in Europa verteilt. Mittlerweile sind es circa 1000 Weinakademiker auf der Welt sozusagen und wie in Südtirol, glaube ich, sind wir ungefähr bei 40 Leuten. Also von dem her, ja, ist es schon ja, eine kleine Community, aber wie gesagt. Und ich sage immer dazu, das ist mal wie beim Führerschein, also man hat dann den Führerschein, aber fahren muss man dann eh noch lernen. Also von dem her ist es nur ein Start. Ich sehe das immer als Start. Jede Weiterbildung ist sehr, sehr interessant, bringt einen selber weiter, aber danach muss man das alles in die Praxis umsetzen. Genau.
Hast du den Weinakademiker dann in der Kellerei noch gemacht oder hattest du den dann vorher schon?
Also ich bin jetzt mittlerweile 4 Jahre wieder in der Kellerei. Ich hatte den Weinakademiker in meiner Zeit hier in der Kellerei absolviert, genau. Und wir als Kellerei Eisacktal, von der Struktur her, kleinste und jüngste Genossenschaft Südtirols. Im Eisacktal sind wir sicher so ein bisschen ein größerer Betrieb. Wir produzieren 950.000 Flaschen durchschnittlich. Das wäre alles nicht möglich, wenn wir nicht unsere Mitglieder hätten, also das ist einfach der Grundstein. Bei uns ist es auch, also 61 wurde die Kellerei gegründet, mit 24 Mitgliedern eben gestartet. Mittlerweile haben wir 135 Familien, die einfach ja, also das ganze Jahr über die eigenen Weinberge pflegen. Das sind circa 1 Hektar pro Familie, also wir haben die 135 Mitglieder, 150 Hektar, die bearbeitet werden. Also das sind wirklich, ich sage jetzt einmal, 260 Hände mindestens, die einfach das ganze Jahr über sehr, sehr fleißig im Weinberg sind, damit wir überhaupt diese hohe Qualität an Trauben hier in der Kellerei weiterverarbeiten können. Und ich glaube, das ist einfach auch die Aufgabe einer Genossenschaft, einfach diese kleinen Strukturen, diese wirklich ganz kleinen Familienbetriebe am Leben zu erhalten, das überhaupt möglich zu machen, dass der Weinbau betrieben wird und ich glaube einfach auch, die Landschaft damit auch zu pflegen. Also ich glaube, das ist ganz eine große Verantwortung, was da einer Genossenschaft erteilt wird. Oder das muss man, wir auch als Mitarbeiter nehmen, das wirklich sehr, sehr ernst und sehen einfach dieses Potenzial, aber dadurch, dass einfach die Kosten dann auch auf alle aufgeteilt werden können. Das heißt, der Konsument hat dann wieder den großen Vorteil, dass er wirklich super qualitativ hohe Weine zu einem recht fairen, angemessenen Preis dann auch kaufen kann. Also von dem her sehe ich einfach diese Vorteile in dieser Struktur. Gell? Und wie gesagt, also die meisten Familien arbeiten, wie gesagt, es wird wirklich alles in der Familie gemacht, auch die Ernte, dann werden meistens eben die Freunde, Verwandte, alle, was nicht irgendwie helfen können, also bei uns zu Hause nehmen wir dann auch meistens frei hier in der Kellerei und pack an, weil es einfach wichtig ist, dass jeder natürlich mit der Tatkraft dabei ist und wie gesagt, diese kleinen Strukturen machen einfach nochmal aus dem Großen und Ganzen, das macht einfach nochmal das Besondere. Und ganz viel sind es die Frauen, was da haben, dann auch die ganze Weinbergsarbeit macht. Gell? Also im Gegensatz bei Michael macht er es zum Beispiel. Natürlich sind die Männer immer gefragt, wenn es um Behandlungen geht im Weinberg. Aber ganz, ganz viel Laubarbeit weiß ich, weil ich mehrere Mitglieder immer wieder besuchen gehe, weil ich versuche einfach auch Profile, sie auch zu porträtieren auf unserer Homepage. Also da wird es immer wieder so neue Gesichter zu sehen geben. Also weil ich es einfach brutal extrem wichtig finde, einfach die Familien in den Vordergrund zu stellen, weil ohne denen wird es die Kellerei einfach nicht geben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann haben wir eine kleine Struktur hier von 17 Mitarbeitern insgesamt, die dann einfach den Wein weiterverarbeiten. Wir haben einen Kellermeister, Agronom, noch zwei Laborantinnen, Mitarbeiter im Keller, also die sind alle hoch spezialisiert unterwegs, wo man einfach wirklich die Qualität an Trauben, die angeliefert wird, einfach halten kann und wirklich zu tollen Wein verarbeiten kann. Und natürlich der Verkauf, was ausschlaggebend ist, dass wir natürlich dann die entsprechenden Preise dann auszahlen können in die Familien.
Ja, Michael, dann machen wir mit dir weiter. Jetzt sind wir natürlich gespannt, was dein Werdegang so ist und wie du dir das Ganze aufgebaut hast. Ist ja doch schon eine ganz beachtliche Menge. Du hast dich ja gestern auch als Tausendsasser erwiesen. Ne? Hältst dir irgendwie alle Fäden in der Hand im Hotel. Aber es würde mich natürlich jetzt mal interessieren, wie das zu all dem und zu dem ganzen Know-how, Erfahrung und so weiter gekommen ist.
Hallo, grüß dich. Ich bin der Michael Oberpertinger, bin 47 Jahre alt. Bin eigentlich gelernter Koch, habe dann mit 25 Jahren bei uns schon im Weinbau mitgearbeitet. Kenne eigentlich unsere Weinberge sehr, sehr lange schon. Unsere Vorreiter war eigentlich der Opa, der was eben im Weinbau angefangen hat. Der war eben auch Gründungsmitglied der Kellerei Eisacktal. Deswegen haben wir eben auch einen Bezug. Wir waren sehr lang Lieferant auch der Kellereigenossenschaften und haben eben deswegen auch den Weinbau direkt im Blut bei uns. Habe eben dann nach der Kochlehre, war eben 3 Jahre im Ausland, habe dort eben sehr viele Sachen gesammelt, bin dann zurückgekommen, bin in den elterlichen Betrieb eingestiegen, habe dann eben angefangen zu kochen, habe aber dann bald schon einmal gewusst, nur das Kochen alleine interessiert mich nicht. Es ist zwar gut, es ist toll, es ist nett, aber ich glaube, wenn man will weiterkommen, dann braucht man immer wieder neue Visionen. Und dort habe ich eben angefangen, in der Hoteliers- und Gastwirtejugend Kollegen zu treffen, wo wir angefangen haben, über Wein einmal zu simpeln, Wein zu verkosten. Und dort bin ich dann eigentlich richtig so auf den Wein gekommen. Habe dann nachher den Sommelier gemacht und bin eben dann eigentlich mit, 35 Jahren habe ich dann angefangen, selbst Wein zu machen. Wir sind jetzt in der 12. Jahr Selbsteinkellerung und haben eben dort uns auf gewisse Sorten spezialisiert. Aber das ist eben der grüne Veltliner, Silvaner. Und ich glaube, das ist für das Eisacktal sehr, sehr wichtig. Habe dann nebenbei auch noch einige Studiums gemacht für eben Kellerwirtschaft und so weiter. Und logischerweise durfte eben vor 7 Jahren dann den elterlichen Betrieb übernehmen, zusammen mit meiner Frau. Nicht? Meine Frau ist auch in der Küche, aber unsere Wege haben sich jetzt mittlerweile getrennt. Nicht? Sie darf in der Küche bleiben und ich gehe im Weinberg. Ich glaube, das ist auch eine tolle Sache, wo man sich eben so ein bisschen switchen kann. Und haben uns eben das Hotel komplett umgebaut, sind eben auf die gutes Essen, guter Wein, eben haben wir eben uns spezialisiert, nicht? Deswegen auch eben das Schlafen im Weinfass, was sicherlich das Coolste ist, was es in Südtirol da gibt. Eigentlich haben wir ja gestern schon gehört, in Europa, hast du ja gesagt. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man Vollgas gibt. Ja, und wir, Weingut und Genusshotel Spitalerhof, wir haben 3,5 Hektar Weinbau im Anbau, machen zurzeit eben 25.000 Flaschen, sehr klein strukturiert. Über 80% wird bei uns im Hotel getrunken, mit nach Hause genommen und eben auch konsumiert. Nicht? Wir haben 2 Fixangestellte plus mir, was eben in den Weinbergen arbeiten. Wir haben auch einige Gäste, was mit uns im Herbst eben auch mit an der Lese helfen können, vielleicht für den einen und anderen wäre es auch mal cool, kommen Sie mal zu uns, können Sie mitlesen, können Sie schauen, wie der Wein entsteht, können Sie bei mir im Keller über die Schulter schauen, nicht? Und dann seht ihr auch, wie der Muga entsteht. Muga ist mein Spitzname für Michael, alias Muga, also ich glaube, wir könnten da schon was Cooles machen. Ja, und wir sind eigentlich alle gemeinsam hier im Eisacktal, nicht? Wir haben über Eisacktal Wein sind wir 35 kleine Winzer, nicht? Also der eine und der andere war auch Mitglied bei der Kellereigenossenschaft, auch so wie bei mir. Wir sind dann ausgestiegen, nicht? Und eben viele andere auch. Und dann haben wir noch 2 Genossenschaften, die was eben bei uns hier im Eisacktal die Weine produzieren. Und hier im Eisacktal werden über 3 Millionen Flaschen produziert. Und wenn man schaut, sind wir eigentlich das kleinste Gebiet. Nicht? Wenn man ein bisschen Richtung Bozen schaut, dort gibt es mehrere Kellereien, die was schon über 3-4 Millionen Flaschen produzieren. Und deswegen dort hätte das Eisacktal sogar bei einer Kellerei alles Platz. Nicht? Und ich glaube, das ist so einzigartig, was das Eisacktal ausmacht, wo man eben in Zusammenarbeit mit den ganzen Winzer, mit den Kellereien eine tolle Gruppe haben für Eisacktalwein, wo man gemeinsam das Terroir und eben auch die Region nach außen bringen.
Danke für die Vorstellung, ihr beiden. Bevor wir jetzt eintauchen in die Rebsorten, in den Tourismus und all diese Themen, wollen wir uns ja nochmal geografisch kurz orientieren, nochmal einordnen, wo wir hier sind im Eisacktal, wie das Ganze klimatisch aussieht, geografisch und was wir hier für Einflüsse haben, die den Wein prägen.
Ja, also das Eisacktal ist ein sehr besonderer Fleck. Es ist das nördlichste Weinbaugebiet Italiens. Wenn man über den Brenner fährt, dann ist es praktisch das Erste, was sich öffnet sozusagen. Also man kann sagen, das ist der Südbalkon der Alpen. Also wir sind nördlich von den Alpen sozusagen abgegrenzt von Österreich. Und das öffnet sich wirklich, dieses Gebiet. Es ist allerdings ein sehr interessantes Gebiet, weil es sehr rau ist. Also es ist sehr bergig. Wir haben einfach ein sehr enges Tal. Wir haben so ein richtiges Bautal, das sich eben Richtung, also nach Klausen, wo wir jetzt sitzen, das sich eher schließt. Und was mir dazu einfällt noch, die meisten, wenn sie so durchs Eisacktal benutzen, das Eisacktal ein bisschen zur Durchfahrt. Und das lohnt sich effektiv, hier stehen zu bleiben. Wenn Sie das nächste Mal, so liebe Leute, wenn ihr das nächste Mal in Richtung Gardasee fährt, dann auf jeden Fall im Eisacktal Stopp machen, weil es ist wirklich ein besonderes Gebiet. Man hat zwar nicht auf den ersten Blick das Gefühl, dass man in einer Weingegend ist. Warum? Weil die Weinberge sehr hoch anfangen. Das heißt, man muss dann in die Höhe schauen. Das macht auch das Eisacktal sehr spannend, auch für die Weinstilistik, da wir eben sehr hohe Lagen haben. Wir gehen fast bis 1000 Meter in die Höhe und das macht es eben auch noch diese Frische, diese Eleganz, die wir auch besonders bei den Weißweinen ja suchen, oder zumindest ich.
Das klingt super interessant, Manuela. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, weil Südtirol ist ja wirklich groß und man hat verschiedenste Regionen, vielleicht könntest du da auch nochmal so einen Abriss geben, in welche Bereiche sich Südtirol unterteilt, was wir für Regionen haben und was jetzt quasi der Unterschied ist vom Eisacktal im Vergleich jetzt beispielsweise zu Bozen. Einfach mal, um das Ganze nochmal ein bisschen greifbarer zu machen, dass quasi Südtirol nicht gleich Südtirol ist.
Ja, genau. Also wir sagen auch immer, erstmals vom Klima her sind wir das nördlichste Weinanbaugebiet. Also von dem her haben wir ein tendenziell kühleres Klima. Wir haben ein alpines Klima, das heißt die Nähe zu den Bergen ermöglicht uns einfach, dass die Vegetationsphase der Reben auch sich verlängert. Das heißt, die Reben bleiben tendenziell länger am Stock hängen und bewahren auch diese Aromen in den Beeren und auch die Säure. Und genau das macht auch dieses Gebiet so speziell. Im Gegensatz zu Bozner Gegend haben wir natürlich auch geologisch sehr interessante Unterschiede, aber da wird uns Michael sicher danach dazu noch etwas erklären. Und es ist, wie gesagt, mehr dieses raue Gebiet, aber wunderschön auch mit Terrassen angelegt, sehr arbeitsintensiv dadurch und genau das macht es auch mit den Menschen so authentisch, weil einfach jeder wirklich anpacken muss, also mit den Händen anpacken, also es gibt kaum Möglichkeiten mit maschineller Bearbeitung, die Reihen sind einfach so schmal, die Terrassen machen es nicht möglich, mit dem Traktor irgendwie zu einem Punkt zu kommen, also wir zu Hause zum Beispiel haben eine Seilbahn, die wir zum Ernten zum Beispiel verwenden und von dem her ist es wirklich ja, sehr arbeitsintensiv, aber wie gesagt, der Anblick ist natürlich sehr schön, weil es alles so steil ist, also wir sprechen von bis zu 60% Steilheit im Eisacktal und das ist schon wirklich, also da muss man schon die Bergschuhe anziehen, wenn man dann in den Weinberg effektiv reingeht.
Michael, für dich als Steinbock ist es, glaube ich, kein Problem, hier im 60% Steigung Fuß zu fassen, Halt zu finden. Wie nimmst du das Ganze wahr?
Ja, also bei uns, auch wenn es 70 sind, ist für mich kein Problem. Wir haben gerade letzte Woche den Vollerntag bestellt. Nein, Spaß beiseite. Also ich glaube, bei uns hier im Eisacktal haben wir wirklich die Steile. Wenn wir jetzt nochmal zurückschauen, wir haben ja das Unterland, wo wir relativ sehr, sehr warme Lagen haben, wo sicherlich für uns als Eisacktal diese Kühle ist, auch wie für das Finchgau. Also wir haben ja zwei kühlere Gegenden, einmal das Finchgau, einmal das Eisacktal. Bozen-Unterland, Meraner-Gegend ist schon viel wärmer. Wir haben doch komplett andere Böden, wir haben komplett andere Temperaturen. Und ich glaube, das zeichnet eben auch Südtirol aus, dass wir so unterschiedlich sind und so viele große Vielfalt an Trauben und Weinen produzieren können mit einem sehr, sehr hohen Niveau. Und ich glaube, das ist einzigartig in Italien, weil wenn man schaut, sehr viele andere Provinzen haben entweder nur Rotwein, nur Weißwein, aber wir können in Südtirol, jetzt will ich nicht sagen, fast alles, weil dazu braucht es eben auch die Böden. Die Böden ist eigentlich das Wichtigste, also der Boden macht der Wein. Wir sprechen zwar immer vom Terroir, aber wie du gestern gesehen hast, habe ich das Terroir an meine Decke gehängt. Also wir haben dort ganz genau diesen Klausenit, der was richtig das Typische ist, hier in der Klausener Gegend. Dann haben wir eben den Quarzphyllit, der was in der Brixner Gegend ein bisschen ist. Dann haben wir eben noch den Gratsch. Dann haben wir noch ein bisschen Glimmer, so das Steinbrüchige, das Mineralische und eben auch ganz genau diese Verwitterungsböden und eben auch Gletscherablagerung. Und ich glaube, das ist das Interessante, was für uns hier im Eisacktal das Eisacktal richtig einzigartig macht. Also wir haben die Frische, wir haben die Salzigkeit, wir haben die Mineralik und das kommt eigentlich nur vom Boden. Nicht jeder sagt immer, ja, die Weine sind salzig. Aber das ist nicht so, dass wir jetzt heute beim Weinmachen Flor de Sel hineintun, sondern wir haben effektiv die Böden, was ganz genau das hergeben. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Nicht? Und wenn man eben versteht, so wie wir im Eisacktal, die richtigen Sorten in die richtigen Böden zu pflanzen, dann glaube ich, kann man geile Weine machen, geile, hochwertige Weine. Also das ist sicherlich das Einzigartige.
Du musst dir vorstellen, das Eisacktal, das ist wirklich das Tor nach Italien, in dieses unfassbar große Weinland mit so einer geilen Kulinarik, Küche, Weine, eine Vielfalt hast du nicht gesehen. Und ich glaube, besser kann man nicht empfangen werden, als in dieser alpin, frischen, eleganten Region, mit diesem alpinen Einfluss einfach. Ich glaube, wenn ich das jetzt vielleicht noch ein bisschen aus meiner Sicht ergänzen darf, was auch es Eisacktal so besonders macht, im Vergleich jetzt zu anderen Gebieten, wie zum Beispiel auch Kurtatsch, wo es fantastische Rotweine gibt. Ich war in Verkostungen, wo die blind gegen irgendwelche Bordeaux auf den Tisch gestellt wurden. Da haben die herausgeragt. Die sind großartig. Cabernet, du findest ja alles in Südtirol. Und ich glaube, je weiter man runterkommt, desto wärmer wird dann auch irgendwo dieses Klima wieder und bringt dann auch umso kräftigere, strukturiertere Weine hervor. Und wenn wir hier im Eisacktal sind, haben wir eben diesen Bonus, dass dieses alpine Klima noch ein bisschen stärker hier mit die Weine beeinflusst. Und natürlich die Böden, wie es du gesagt hast, Michael. Und das alles macht es Eisacktal zu einer fantastischen Weißweinregion. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, welche Rebsorten hier den Ton angeben. Hey, kann ich bitte kurz für einen Augenblick deine Aufmerksamkeit haben? Ich möchte dich nur ganz kurz daran erinnern, diesen Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts 5 Sterne zu geben. Deine Bewertung hat einen großen Einfluss darauf, wie viele Menschen diesen Podcast hören können und zeigt mir zudem, dass dir meine Arbeit gefällt. Herzlichen Dank für deinen Support und weiterhin viel Spaß mit der Folge. Weiter geht's.
Ja, und was wir auch sind, was ganz wichtig ist, eigentlich wir sind das Tor zu den Dolomiten. Nicht? Ich glaube, wenn bei uns am Berg oben noch der Schnee ist, dann ist es bei uns hier richtig kühl oder es kann auch warm sein. Und ich glaube, somit hat man eben auch diese kühlen Unterschiede, ne? Das ist ganz wichtig. Und die Dolomiten spielen sicherlich einiges bei uns hier auch vom Boden, vom Wetter, von die Winde, von der Kühle. Und ich glaube, das ist einzigartig, was wir haben, nicht? Und wir sehen aus unserer Region, überhaupt wenn man auf die Philanderalben geht und so weiter, sieht man einfach die Dolomiten und das ist einzigartig, nicht? Also wir sehen die Dolomiten. Und im Dolomitengebiet kann man sie angreifen. Aber ich glaube, schöner ist es, wenn man sie anschauen kann. Also das meiste angebaut ist zurzeit der Kärnach. Früher war das meiste angebaut der Müller-Thurgau. Müller-Thurgau mittlerweile ja, steht auf dem Abstellgleis, nicht? Wäre aber der perfekte Wein für die jungen Leute, was immer sagen, weniger Alkohol, also man kann mit Müller-Thurgau sehr, sehr geile Weine kreieren. Nicht? Zweiter Stelle ist schon der Silvaner. Der Silvaner ist eigentlich seit eh und je bei uns hier im Eisacktal, schon seit 1903 ist er eigentlich das erste Mal urkundlich erwähnt worden, ist der oder diese Sorte, was sehr, sehr gute Lagen braucht. Also wenn man will hochwertige Silvaner machen, dann braucht man eigentlich die besten Lagen, was wir hier im Eisacktal haben. Dann haben wir logischerweise den Newcomer, der grüne Veltliner, der was spätreifend ist, perfekt für uns, für die Klimaerwärmung. Wir haben im unteren Bereich so diese Schwemmböden, was er relativ sehr gerne hat, wo eben ein bisschen dieser sandige Lehm mit dabei ist. Und ganz genau dort kann diese Sorte perfekt ausreifen und ich glaube, das ist sicherlich in Zukunft die Größe. Und danach haben wir noch so einige kleine, ja, wo man sagen, die was eigentlich nicht eine große Rolle spielen. Es ist wie heute ein bisschen Sauvignon, ein bisschen Gewürztraminer, ein bisschen Pinot Grigio, ein bisschen Riesling. Also wir haben relativ so kleine ja, Nischenprodukte, was bei uns auch im Eisacktal angebaut werden. Sie haben eine Stellenberechtigung, aber die Hauptrebsorten sind eigentlich diese.
Manuela, würdest du das unterschreiben, auch aus eurer Sicht jetzt von der Kellerei Eisacktal heraus?
Ja, auf jeden Fall. Also wir spielen auch meistens ja den Silvaner als die, sage jetzt mal, lokale Sorte. Ich bezeichne ihn so, weil er einfach im Eisacktal einfach die sozusagen wie eine zweite Heimat gefunden hat. Also es ist ein sehr eleganter Wein. Also ich finde ihn allem wirklich, also den kann man einfach so gut zu den typischen Schlutzkopfen oder auch zu einem Knödel. Oder also der ist einfach, ja, man wird nicht stuff, wie man so auf Dialekt sagen würde. Also wirklich sehr ganz toller Wein. Grüner Veltliner spielen wir auch als, schönes Potenzial auch für die Zukunft, glauben wir. Wir haben noch relativ wenig, wir als Kellerei führen da 9 Hektar. Auf den 27 Hektar, die wir in Italien beziehungsweise hier im Eisacktal eigentlich haben. Also man muss ja dazu sagen, Grüne Veltliner ist ja im Eisacktal als DOC momentan zugelassen. Von dem her, der italienische Grüne Veltliner findet man nur im Eisacktal. Also von dem her auch wieder ganz interessant. Wir hatten so vor einigen Tagen eine private Weinverkostung, da haben wir Grüne Veltliner auch mitgespielt sozusagen mit unserem, auch mit mehreren Österreichern. Ja, bin ich schon ganz stolz, dass der dann den zweiten Platz erreicht hat, dazu zu sagen. Also ich glaube, der Grüne Veltliner ist sicher ganz eine tolle Sorte und ich sage jetzt einmal für die junge Generation, weil er einfach sehr vielfältig ist, weil er ist nicht aromatisch in dem Sinn, er kann sehr, sehr toll mit der Speisen-Wein-Anpassung, man kann sehr viel spielen, glaube ich, in der Gastronomie. Ja, von dem her sicher ganz tolle Sorte. Und natürlich für uns ganz, ganz, ganz wichtig, last but not least, der Kärner, das ist in so, sage jetzt mal, Lokalmatador. Und wir als Kellerei spielen den ganz, ganz intensiv. Es ist mittlerweile eben, wie der Michael gesagt hat, die meist angebaute Rebsorte. Er ist wirklich stetig nach oben gegangen mit dem Anbau. Also er ist ja um die 70er Jahre versuchsweise hier im Eisacktal angebaut worden. Ich muss dazu erinnern, vor circa 100 Jahren, gell, in Weinsberg, praktisch gezüchtet worden. Die zwei Rebsorten sind der Riesling und der Vernatsch, das wäre der Trollinger. Und das ist eben auch eine interessante Kreuzung, wo dann eben dieser Kärner dann entstanden ist. Benannt nach dem Justinus Kärner, was ich weiß, der ist Poet und Arzt gewesen. Also von dem her ist es so ein bisschen unter romantischer Wein so zu erinnern. Und der Kärner, wie gesagt, hat dann in den 80er Jahren bei uns ziemlich Fuß gefasst, da auch in den Jahr 81 war ein sehr strenges Frostjahr und da hat er gegenüber den anderen Rebsorten sehr gut gehalten, er ist frostresistent und von dem her wurde er immer mehr angebaut und wie gesagt, Nachfrage war auch wirklich ständig da. Besonders auch im italienischen Markt hat man einfach gesehen, dass der Kärner, wenn er dann mal bekannt wurde, dass er sehr, sehr viel nachgefragt wird. Und mittlerweile hat man das Gefühl, dass er wirklich fast den Gewürztraminer so ein bisschen ablöst auf den italienischen Markt und natürlich für uns super, weil wir da eigentlich sozusagen am meisten führen, auch von dem Prozentsatz her, also vom Anbau. Ja, also wie gesagt, der Kärntner ist so ein bisschen, ja, ich sag da, allerliebling.
Michael, du bist natürlich jetzt direkt jedes Mal am Mann im Hotel, triffst Gäste, die kommen hier und gehen hier rein und raus und haben natürlich auch Ansprüche und Fragen an dich. Und du gibst auch regelmäßig Weinproben, Verkostungen, schenkst deine eigenen Weine auch aus im Hotel. Da wird mich natürlich interessieren, was jetzt direkt die Hotelgäste so nachfragen. Was ist gerade bei den Hotelgästen besonders angesagt? Was trinken die besonders gerne?
Ja, bei uns ist es also so, wir machen zweimal die Woche, immer Dienstag und Donnerstags, die Weinverkostung. Also dort könnt ihr mit mir die Weinverkostung machen. Ihr könnt alles fragen, was effektiv ihr schon einmal wissen wolltet. Also ich glaube, wir machen sicherlich die Weinverkostungen so informativ, dass man auch danach aufsteht und sagt, ich habe noch was gelernt. Also das ist sehr, sehr wichtig. Logischerweise sind unsere Weine, was wir selbst im Hotel produzieren, an vorderster Front. Nicht? Das meiste, was bei uns eben getrunken wird, ist unser Silvaner Selbstalte Rebe. Nicht? Also das ist unser ältester Weinberg, was wir eben zurzeit haben. Den hat der Opa angelegt, 1980. Der letzte, was er angelegt hat, ganz genau in der besten Lage. Und dort ist es ja so, dass jetzt mittlerweile die Reben 45 Jahre alt geworden sind, nicht? Haben logischerweise weniger Ertrag, aber umso mehr Inhaltsstoffe, umso mehr Knackigkeit. Und logischerweise meine Lieblingsrebsorte, nicht? Das ist der grüne Veltliner. Also ich brenne für grünen Veltliner, verkoste auch gerne, trinke auch gerne. Und deswegen, wie ich eben sage, grüner Veltliner ist eigentlich vom einfachen Einstiegswein bis hoch zum Spätlese, bis zur Auslese, bis Trockenbeeren, Passito und so weiter, kann man relativ sehr, sehr geile Sachen machen. Und so wie zum Beispiel letztes Jahr haben wir ja im Herbst, Ende Oktober, so eine kleine Regenphase gehabt und dort, ja, ist mir leider ein Missgeschick passiert. Also wir hatten es nicht mehr geschafft, alles zu ernten. Und dann bin ich am nächsten Tag rausgegangen und dann waren die 2000 Kilo grünen Veltliner, war alles grau. Oh, dann haben wir gedacht, was ist das jetzt? Und dann, ja, habe ich mich mit den Stefan zusammengehört und dann gesagt, hast du schon einmal richtig Botrytis-Wein gemacht? Dann hat er gesagt, schick mir ein Foto. Dann hat er gesagt, das brauchst du nur hängen lassen und hoffen, dass schön Wetter wird. Und wir hatten Glück, nicht? Es war wirklich dann im November 3 Wochen schön und wir konnten so den ersten grünen Veltliner in Südtirol, muss ich sagen, mit Botrytis ernten. Und das ist einfach eine geile Sache. Also ich glaube, man sieht, wenn auch das Wetter einen Strich durch die Rechnung macht, kann man mit dem grünen Veltliner wieder was anderes machen. Nicht? Und ich glaube, das ist ganz cool. Nicht? Kärntner, muss ich sagen, habe ich leider keinen, weil unsere Lagen viel zu warm sind. Nicht? Deswegen lasse ich das eben auch der Kellerei über. Nicht? Also wir führen aber zwar auch den Kärntner bei uns im Hotelbetrieb. Ich habe gerade vor 2 Wochen mit Würzburger gekonnt verkosten. Nicht? Ja, und dort war eben das Bürgerspital und Juliusspital war mit dabei und auch die LWG. Und die haben mir erzählt, der Kärntner wird in Deutschland gerodet. Also, und wenn ich Ihnen erzählt habe, dass der Kärntner eigentlich bei uns jetzt erst immer noch richtig in Fahrt kommt und auf dem italienischen Markt auch richtig getrunken wird, nicht? Und das merkt man einfach, weil er einfach frischer ist und eine tolle Aromatik hat, hat mich das eigentlich verwundert, dass eben in Franken der Kärntner gerodet wird. Nicht? Und man sieht, weinbautechnisch und grenzenüberschreitend tut sich für einer Sorte sehr, sehr viel. Gell? Aber es wird wieder sehr, sehr viel Silvaner angebaut. Und das hat mich schon, hat mein Herz schon wieder höher geschlagen.
Ja, liebe Manuela, natürlich würde mich jetzt auch deine Sicht wieder interessieren. Ihr empfangt auch regelmäßig sehr, sehr viele Gäste hier. Kann man vorstellen, dass es auch viele Besichtigungen gibt, Busse, Touristen, die hierher kommen. Wo liegt deren Fokus?
Ja, also wir bieten auch regelmäßig Führungen an, also besonders in den Sommermonaten machen wir 3 Führungen pro Woche, also in jeder Sprache, Englisch, Italienisch und Deutsch. Wir haben sicher einen Fokus in den letzten Jahren gehabt, und zwar von der Kellereiführung aus. Wir haben den rund, sagen wir mal, 800 Leuten, die hier in den letzten 3 Jahren durch die Kellerei gegangen sind, die konnten alle den Granit besichtigen. Also wir haben so ein ganz tolles, innovatives Projekt, das vor 4 Jahren gestartet ist, das Granitfass. Und das ist wirklich ein Fass aus einem Brixner Granit, also aus einem lokalen Stein gemacht, also hergestellt von einer lokalen Firma, das dann alle besichtigen können. Und natürlich sind dann alle sehr, sehr gespannt auf den Wein. Der ist das letzte Jahr herausgekommen, im Mai präsentiert worden, und er heißt Granit 960. Warum 960, wirst du mich jetzt fragen? Weil 960 das Fassungsvermögen dieses Fasses ist. Das ist genau nachgebaut nach einem Edelstahlfass. Also der Kellermeister wollte einfach etwas sehr Authentisches kreieren. Er wollte den Wein in den Ursprung sozusagen wieder hineingeben und dort ausbauen, da wir eben im Maisacktal sehr steinige Böden haben. Gell? Und das macht einfach in so Gebiet dann nochmal aus, das macht die Weine sehr filigran, das macht die Eleganz der Weine aus. Der Michael hat schon gesagt, die Mineralität, glaube ich, zieht sich wirklich durch die ganze Linie durch. Und das war einfach die Idee, dieses authentische Bild des Eisacktals nochmal in diese besondere Ausbauweise zu haben. Gibt es in Südtirol gar nicht, also da sind wir die einzigen. Sonst europaweit, ja, gibt es einige, die solche Experimente in dem Fall auch machen. Ja, wir werden bei einem Fass bleiben, weil das war sehr kostenintensiv. Also von dem her bleibt der Wein praktisch ein Jahr. Der wird dann weiterhin für 3 Jahre im Edelfass ausgebaut. Und das Ergebnis ist einfach ganz ein eigenes Projekt, also das ist, der ist dann 4 Jahre alt, wenn er rauskommt, aber ist einfach von der Frische, von der Mineralität, das ist eine Sache, die man ja kaum vergleichen kann, gell? Also von dem her, ja, bieten wir das auf jeden Fall den Gästen, gell? Also natürlich ist die Verkostung vom Wein eher schwierig, weil wir da ganz, ganz wenig Flaschen haben. Also wir gehen mit 1200 Flaschen wurden produziert, wir gehen aber nur mit 500 in den Verkauf, also von dem her ist wirklich die Rarität. Und trotzdem kann man sich eben den Stein anschauen, man kann ihn anfassen, man kann dran riechen. Also der ist dann auch so klebrig ein bisschen an der Außenseite, hat die Farbe auch verändert. Also das ist eigentlich jedes Mal, wenn man da in der Kellerei kommt, ist es immer wieder spannend zu schauen, wie sich das Projekt eben weiterentwickelt. Ansonsten haben wir, wie gesagt, man kann auch bei uns alles fragen. Wir sind immer sehr, sehr froh, wenn Leute sehr interessiert sind. Also das merkt man richtig, dass die Leute einfach sehr viel individuelle Fragen haben oder sehr viel in die Tiefe gehen wollen mit dieser Thematik. Und das freut uns ganz besonders, weil ich glaube, das ist einfach die Möglichkeit für uns, auch eine tolle Kundenbindung aufzubauen. Und ich glaube, wenn jemand in die Kellerei kommt und ein tolles Erlebnis hat, dann geht auf jeden Fall glücklich aus dem Haus bzw. aus der Kellerei und nimmt im Idealfall auch noch tolle Weine für zu Hause mit. Und vielleicht noch ein Highlight, das wir haben. Wir sind sehr strategisch gelegen von der Kellerei. Wir sind in der Nähe der Autobahnausfahrt Klausen, am Eingang des Grödnertals. Also von dem her, strategisch gelegen. Haben die Weinberge aber nicht rundum praktisch. Und da haben wir jetzt eine Idee gehabt, beziehungsweise vor längerem wurde eine Plattform errichtet in einer der höchsten Weinberge. Das ist um die 950 Meter hoch, also knapp 1000, wo wir eben die Möglichkeit haben, mit kleinen Gruppen, also wirklich ganz exklusiv, dann in den Weinberg raufzufahren. Wir haben einen wunderschönen Ausblick auf das ganze Eisacktal, wo wir das Tal nochmal ganz toll erklären können, was genau die Besonderheiten sind, und einfach im Hintergrund die Berge, die Geislerspitzen, und das macht uns nochmal einzigartig in Bezug auf Bergwein, also dass wir einfach die Bergweine spielen können.
Im Podcast kann man nichts schmecken, man kann nichts riechen, man kann nichts probieren. Deswegen würde ich dich jetzt fragen, lieber Michael, wenn jemand noch nie einen Eisacktaler Wein probiert hat und du musst diesen Menschen jetzt erklären, dass er sich wirklich was darunter vorstellen kann, wie so ein Wein schmeckt. Wie würdest du das machen?
Ja, also das ist sicherlich sehr interessant. Ich würde euch einmal ein Glas Silvaner aufschenken, würde euch einmal lernen, wie man das Glas richtig toll schwenkt, das Glas ein bisschen vinieren, Danach, wenn ihr hineinriecht, bitte mit Mund und Nase riechen und dann werdet ihr richtig den geilen Duft, was der Silvaner hat, so nach reifer Banane, bisschen nach Birne und das ist das Typische. Das ist richtig für einen Silvaner, wenn er so diese Gelbfrucht hat, richtig schön zum Riechen. Und dann nachher beim Schluck machen, ich sage immer, der erste Schluck ist nur den Gaumen ein bisschen durchzuspülen und ganz genau nach dem zweiten Schluck explodiert der Silvaner im Gaumen und dort kommt richtig die Frische heraus. Ganz hinten haben wir richtig diese Mineralik, diese Salzigkeit, wenn es so am Gaumen hinten so richtig schön zieht und es dir den Speichelfluss so richtig anlegt, dann glaube ich, haben wir den richtigen Wein ausgesucht und ganz genau dort können wir das dann machen. Und ich glaube, wir haben auch was Tolles oder auch ganz ein neues Projekt, was ich jetzt habe, nicht, das ist mein Silvaner Memoirs. Also Memoirs, das ist wirklich handgezeichnet von einer Künstlerin mit eigenen getrockneten Traubenresten drauf, also Schalen. Dann haben wir den Weinstein getrocknet, den was wir eben auch auf die Flasche gegeben haben. Und wir haben auch mit Spontanvergärung ein bisschen gearbeitet, mit Maische und haben eben versucht, den Silvaner ein bisschen in eine andere Richtung zu lenken. Also man kann ja mit Silvaner sehr, sehr viel spielen auch. Und dort haben wir es eben geschafft, also ein bisschen dieses Steinige, so Feuerstein, so richtig so eine geile Sache zu machen. Und ich glaube, wir Winzer und eben auch die Kellerei sind eben dabei, auch die Weine, was bei uns hier wachsen, immer zu perfektionieren, immer andere Sorte oder halt immer andere Stilistiken zu suchen. Und ich glaube, das macht es überhaupt so auch als Winzer, so wie ich bin ja eigentlich kein gelernter Kellermeister, nicht? Aber es ist immer wieder Spaß, auch wenn wir nicht jedes Jahr das gleiche Jahr haben, sondern auch als Winzer, Kellerei und so weiter. Es ist so, wir haben unterschiedliche Höhen und Tiefen das ganze Jahr und man hat nie ein Jahr, wo man die Weine ganz genau gleich machen kann. Also das ist das Spannendste, was es überhaupt ist, nicht? Man hat entweder sehr viel Niederschlag oder kein Niederschlag oder kühlen Frost und so weiter. Und ich glaube, mit diesen Extremen müssen wir überhaupt hier bei uns im Eisacktal kämpfen, nicht? Und wir sind ja alles Kämpfer und deswegen versuchen wir immer dort das Beste draus zu machen.
Danke, Michael. Jetzt würde mich von dir interessieren, Manuela, wie du den Wein, also einen typischen Eisacktaler Wein, wirklich aus dieser weinakademischen Sicht beschreiben würdest. Wirklich ganz analytisch, wie würdest du da den Wein beschreiben?
Ja, also ich bin sehr dafür, dass man dem Wein ja ganz ehrlich gegenüber ist. Also man soll einfach das beschreiben, was man wirklich selber empfindet. Nicht wirklich nach einem Schema. Natürlich mussten wir das bei der Ausbildung auf jeden Fall und in einer relativ kurzen Zeit. Was ich am tollsten finde, ist immer, die Weine blind zu verkosten. Weil ich da wirklich, ich sage jetzt mal, in einer Blindverkostung spiele ich ein bisschen Detektiv und gehe ganz, ganz gezielt auf die Substanz und gehe ganz gezielt, versuche wirklich diese, vielleicht mehr diese Säurenoten rauszukriegen oder diese Tendenz, also wo kann ich den jetzt platzieren? Und ich würde sagen, die Eisacktaler Weine stechen insofern heraus, dass sie einfach diese Frische mitbringen, diese Mineralität, diese authentische Note. Und da würde ich auch sagen, das macht sie sicher in einer Blindverkostung auch noch mal erkennbar. Wobei, was noch dazu kommt, ist auch ein bisschen all diese leichte Aromatik. Weil wir ja diese hohen Lagen haben, das finde ich besonders beim Kärntner zum Beispiel, kann man das wirklich sagen, der wächst ja auf fast 1000 Meter. Das heißt, der hat einfach länger Zeit zu reifen. Das heißt, die Aromatik, dieses Mini-Fenster vor der Ernte, wo sich die Aromen entwickeln in der Beere, das schafft er, ohne schnell den Zucker zu erreichen im Weinberg. Und von dem her hat immer so diese, meiner Kerner ist sowieso halb aromatische Rebsorte, aber auch die anderen Sorten entwickeln dadurch, durch die hohen Lagen, dieses kühlere Klima, einfach diese leichte aromatische Note. Und ich glaube, dadurch kann man dann auch die Eisacktaler schön erkennen.
Ich würde gerne noch ein bisschen einhaken, noch ein bisschen tiefer gehen, weil du hast gesagt, ne, die aromatische Note, jetzt poppen in mir im Kopf 1000 Fragezeichen auf, was ist denn diese aromatische Note? Also wie schmeckt dieser Wein?
Ja, jetzt wenn man zum Beispiel von der Aromatik redet, beim Kärner zum Beispiel, das ist ja eine halb aromatische Sorte. Das heißt, ich habe da in der Nase empfinden, wie reife Pfirsich zum Beispiel ist drin, so diese Exotik. Ich habe ein bisschen Mango, ein bisschen Papaya meistens drinnen. Ich habe aber gleichzeitig auch ein bisschen grünliche Noten. Gell? Also ich habe gesehen, zum Beispiel beim jetzigen Jahrgang, da habe ich tendenziell ein bisschen mehr diese grünliche, dieses teilweise auch frisches Heu oder ein bisschen so, ja, einfach ganz spannend. Was ich eben mit diesen exotischen manchmal auch ein bisschen abklatscht sozusagen. Und dann habe ich in der Nase meistens auch ein bisschen so diese Süße, was aber mehr so Richtung Frucht, also das ist einfach die Fruchtsüße vom Kärner, die mich eigentlich so ganz schön einfängt. Gell? Also die holt mich eigentlich relativ schnell und gut ab und sehr intensiv. Und am Gaumen habe ich dann eben im Gegensatz, gell, so richtig eine schöne Frische. Ich habe eine sehr ausgewogene Art von Wein, ich habe eine sehr balancierte Art, also die Frische, wie gesagt, wird ein bisschen so ummantelt mit der Fülle vom Kärner, also kann man gut vorstellen, dass der einfach durch die Höhenlage einfach diese schön in der Balance ist, gell? Weil der Kärner ist ja einer, der was im Weinberg sehr, sehr viel Zucker ansammelt und das tendiert eben, also in anderen Weinbaugegenden, eher ein breiter Wein zu werden. Gell? Und durch unsere Höhe haltet er einfach schön diese frische Note und, wie gesagt, gepaart mit dieser Fruchtsüße, mit dieser Kraft, kann man auch sagen, wird es einfach so ein schön harmonischer, ausbalancierter Wein.
Michael, vielleicht abschließend noch eine Frage. Du als Silvaner-Fan, als grüner Veltliner-Fan, der viel gereist ist, der viel herumgekommen ist, was sind für dich jetzt wirklich die größten Unterschiede, wenn ich sage, okay, ich stelle jetzt wirklich einen grünen Veltliner aus Österreich gegen einen grünen Veltliner aus Eisacktal und ich stelle einen Silvaner aus Franken gegen einen Silvaner aus dem Eisacktal? Wie würdest du das benennen?
Ja, grüner Veltliner, also glaube ich, wird sicherlich für uns in Zukunft spannend werden. Wir sehen ganz genau, in wärmeren Jahrgängen reift es bei uns wirklich sehr gut aus. Also wir können dort mit die Wachauer locker mithalten. Wir haben auch in der Nase diese Akazienhonig, was eben der grüne Veltliner hat, wenn er so richtig reif wird, richtig gelb wird, haben wir diese Noten drinnen. Nicht? Also man sieht ja auch, zum Beispiel Wachau hat auch diese Reife. Dort wird es aber mittlerweile sehr warm schon. Nicht? Also man sieht auch, die Weine dort verändern sich sehr stark. Nicht? Und dort logischerweise für uns spielen die Alpen wieder ganz genau die richtige Rolle, wo man in Zukunft auch noch die Frische garantieren können. Und beim Silvaner merken wir, haben wir zurzeit schon die reifere Aromatik, was es jetzt zum Beispiel in Franken ist. Logischerweise auch die Vegetation. Wir haben, kann man sagen, ganz genau diese 100 Tage, 100, 105 Tage, dann ist bei uns die Traube vollreif. Wir sind jetzt ganz kurz vor der Blüte, nicht? Und wissen, dass wir dieses Jahr kann man sagen, so Mitte, Ende September anfangen zu lesen, ist für uns ganz ein normales Jahr. Nicht? Also, und ich glaube, diese 100 Tage, das macht einfach die Einzigartigkeit aus, was es eben ist. Nicht? Andere Gebiete müssen immer warten, entweder bis der Zucker kommt oder bis das Aroma kommt. Und da haben wir eben die Vorteile, wenn wir eben diese kälteren Nächte haben, dass wir dort auch die Aromatiken richtig herausholen können. Nicht? Und ich glaube, es wird sehr, sehr spannend in Zukunft. Nicht? Wir reden alle von Klimaerwärmung. Ist er schon da oder ist er noch nicht da? Nicht? Dass sich was verändert, das sehen wir, das wissen wir. Nicht? Auch wir werden uns als Winzer einstellen müssen. Nicht? Logischerweise auch Blattmanagement. Also wenn es jetzt heiße Jahre wird, weniger Entblätterung, um damit die Trauben nicht voll in der Sonne ausgesetzt sind. Ich glaube, das ist unsere zukünftige Aufgabe, was wir machen müssen. Und danach logischerweise, ich sage immer, über dem Wetter und über die Frauen können wir nicht schaffen. Nicht? Also es ist effektiv so, also wir müssen es nehmen, wie es ist. Also das ist einfach und ich glaube, es wird sehr spannend. Nicht? Aber diese Sorten, was wir eben haben hier im Eisacktal, mit denen können wir in den nächsten 20 bis 25 Jahre locker arbeiten, dass wir nicht müssen neue Sorten suchen, dass wir nicht müssen sagen, ja, wir brauchen das und brauchen seine und brauchen das andere nicht, sondern ich glaube, das ist unser USB, was hier im Eisacktal ist und das, glaube ich, passt so.
Okay, danke für die Weinbeschreibung. Ich kann mir jetzt auf jeden Fall richtig was darunter vorstellen, wie diese Weine schmecken. Und ich glaube, das, was ich für mich jetzt heute auch nochmal rausgenommen habe aus dem Gespräch mit euch, ist wirklich, dass wir hier Wein haben, also allen voran natürlich jetzt den Silvaner, den grünen Veltliner, den Kärner. Das sind jetzt nicht diese typischen internationalen Rebsorten, wie man sie in Südtirol ja auch weit verbreitet hat. Wir denken an die Burgunderfamilie, Grauburgunder, Weißburgunder, aber auch Chardonnay, solche Geschichten, sondern wir sind ja wirklich hier auch sehr mit lokalen Rebsorten bestückt. Und das, glaube ich, macht den Eintritt hier als Tor der Dolomiten auch umso sympathisch, weil man sagt, okay, man kommt hier rein, gerade aus Deutscher vielleicht auch, und sieht erstmal, okay, ja, Silvaner, das kenne ich, okay, da kann ich mal anfangen und das vielleicht auch so ein bisschen vergleichen mit den Rebsorten, die wir hier in Deutschland kennen, und sich dann einfach auch ein bisschen verzaubern lassen von dieser Region, ja, mit diesen Höhenlagen, wo wir diese unglaublichen Unterschiede auch haben in den Temperaturen zwischen Tag und Nacht, jetzt nochmal diese Frische, diese Säure in die Weine reinbringt, diese Spannung, das ist mir auch gestern auch aufgefallen, als ich die Weine mit dem Genussmenü vom Michael serviert bekommen habe. Im Hotel, da hast du einfach nach jedem Schluck hast du Lust, den nächsten zu nehmen, weil einfach diese Weine von ihrer Frische geprägt sind, von dieser Spannung, von diesem Spiel, und das können die Winzer hier richtig, richtig gut, die Weine so auf die Flasche zu bringen, dass das Terroir hier eben auch richtig gut zum Ausdruck kommt. Und ja, ich denke, jeder von euch kann sich jetzt was drunter vorstellen. Wenn wir über das Eisacktal sprechen, wenn wir darüber sprechen, wie hier Weine produziert werden, welche Weine hier produziert werden, schaut gerne vorbei bei der Kellerei Eisacktal oder im Hotel Spitaler Hof. Ich werde alle Informationen, Links unten in den Shownotes verlinken für euch, falls ihr Lust habt, da mal spontan vorbeizuschauen in Klausen. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören und wir hören uns im nächsten Podcast. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao. Fiti.